Deutschlandfunk, Information und Musik.
Seit Jahrzehnten geht die Geburtenrate in den Industriestaaten zurück. Wenn sich ein Paar aber für ein Kind oder Kinder entscheidet, dann wird die Elternschaft nicht selten ein richtiges Projekt, vielleicht sogar ein Hochleistungsprojekt. Die Autorin Elina Penner, die letztes Jahr ihren ersten Roman Nachtbären geschrieben hat, macht sich nun in dem Buch Migrantenmutti Gedanken zum Thema Elternschaft. Migrantenmutti, weil Elina Penner noch in der Sowjetunion geboren wurde und mit 4 Jahren nach Deutschland kam, als mennonitische Russlanddeutsche bzw. Plotditsche und weil sie Mutter ist. Ich habe sie gefragt, was macht denn die Migrantenmutti in ihnen aus?
Also ganz pauschal gesagt, die Migration, die ich natürlich durchlebt habe, das war ganz klassisch, wie viele Hunderttausende andere in NRW auch, mit Auffanglager und dann Notwohnung, so hat man das damals genannt. Am Ende ist es ein Asylantenheim gewesen, eine Asylunterkunft, würde man jetzt sagen. Und das auch nicht für ein paar Wochen, das waren fast 2 Jahre auf 12 Quadratmetern. Und auch wenn meine Muttersprache Plotitsch ist, das ist ja trotzdem immer noch eine andere Sprache. Später, als ich dann selber das erste Kind bekommen habe, fing das dann so langsam an, wo mir aufgefallen ist, dass ich dann vielleicht doch manche Dinge anders sehe als meine Nicht-Migra-Elternfreunde.
Das heißt, wo ist denn da die Differenz eigentlich genau aufgetreten?
Also in meinem Fall war es beim ersten Kind vor allen Dingen einfach Berlin. Also der Berlin-Faktor war da, der Berlin-Mitte-Faktor war da und ich war relativ schnell beruflich in dieser Blase der Mama-Blogger, weil ich in das Team von Hauptstadtmutti als Autorin nebenberuflich eingestiegen bin. Das heißt, ich habe auch die redeführenden Mama-Blogger persönlich kennenlernen dürfen zum größten Teil. Und das war natürlich dann ein extremer Unterschied zu meinem Alltag, weil für die eine salz- oder zuckerfreie Ernährung oder die richtigen Gummistiefel oder der richtige Schulranzen oder ich weiß nicht was, gehört ja auch zu ihrem Job. Das heißt, ihre Kinder einzukleiden war Content, ihre Kinder reiffrei zu erziehen war Content. Und das schwappt natürlich dann auch über auf ihre Leserschaft. Und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr krass, weil immer wenn ich dann nach Hause gefahren bin, nach Ostwestfalen mit dem Baby, entzerrte sich zeitlich mein gesamtes Leben. Alles wurde entspannter. Alle um mich herum hatten entweder auch kleine Kinder oder hatten schon Teenager. Und ich konnte viel wohlwollendere Ratschläge erhalten oder viel mehr lernen. Oder mir wurde auch viel öfter gesagt, ja, das haben wir schon immer so gemacht. In der Sowjetunion gab es auch keinen Brei. Ja, das Kind wurde schon immer breifrei. Sie erklärten mir dann natürlich, hey, es ist einfach so, wie wir das schon immer gemacht haben. Das waren, glaube ich, vielleicht so die Unterschiede für mich, die gravierend waren.
Ich meine, das ist ja im Prinzip das, was, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit so angekommen ist, dass gerade in Berlin und vielleicht sogar der Mikrokosmos Prenzlauer Berg, dass sich da eben auch so ein bestimmtes Klischee der Elternschaft auch entwickelt hat, was vielleicht eben tatsächlich kein Einzelfall ist, sondern vielleicht auch ein urbanes Phänomen in Deutschland. Und das, was Sie beschreiben, ist ja, dass es auf der einen Seite eben im urbanen Raum tatsächlich sowas gibt wie ein, um es jetzt mal so zu nennen, Hochleistungsprojekt Elternschaft und auf der anderen Seite deutlich mehr Gelassenheit. Wie würden Sie sich das denn überhaupt erklären? Warum geht das so auseinander?
Ich glaube, dass es relativ logisch ist, dass je länger man wartet mit diesem ersten Kind, was, um es tausendfach zu betonen, völlig in Ordnung ist. Aber je länger ich mit dem Kind warte, desto mehr Zeit habe ich natürlich auch mit mir und meinem wundervollen Selbst verbracht. Und wenn dann dieses erste Kind, weiß ich nicht, sagen wir mal mit 38 kommt, dann habe ich relativ viele Jahre damit auch verbracht, mich auf meine Vorlieben vielleicht zu konzentrieren. Sowohl Väter als auch Mutter. Komplett wertfrei. Und dann ist, glaube ich, diese Geburt des Kindes einfach ein viel krasserer Einschnitt. Und man hat mehr Zeit und, ich finde das auch sehr, sehr wichtig, eventuell mehr Geld, sich auf so ein Kind vorzubereiten. Also ich wurde mit 27 zum ersten Mal Mutter. Ich war Studentin und ich hatte kein Geld für einen 1.000 Euro Kinderwagen. Ich hatte nicht mal die Zeit, mich mit 1.000 Euro Kinderwagen zu beschäftigen. Offensichtlicherweise. Ich hatte auch keine Zeit, in Läden zu gehen und Erstausstattungen zu kaufen. Ich bin natürlich auch aus persönlicher Überzeugung auf Flohmärkte gegangen oder habe Kleinanzeigen durchforstet. Ich möchte hier keine Verschönigung von Armut oder von wenigen finanziellen Mitteln machen. Aber es fällt natürlich sehr, sehr viel weg, worüber man sich dann keine Gedanken machen kann, wenn die finanziellen Mittel einfach nicht da sind. Und das war in meinem Fall zum Beispiel so. Ich konnte kein Hochleistungsprojekt Babykriegen machen, weil ich mir die Sachen einfach nie hätte kaufen können.
Das ist jetzt im Prinzip die soziologische Erklärung. Folgt daraus auch das, was Sie sagen, dass Elternschaft politisch ist?
Also Elternschaft oder Familie ist so oder so politisch für mich, weil es in Deutschland natürlich immer noch so ist, dass Kindern einfach nicht die gleiche Möglichkeit gegeben wird. Das fängt an mit dem Schulsystem, das wir haben. Und da muss man, glaube ich, auch nicht groß diskutieren. Es sollte allen klar sein, es gibt die Zahlen, es gibt die Statistiken, die Studien, alles ist da. Kinder, die aus Bildungshaushalten kommen, von Eltern mit Abitur, werden in diesem Bildungshaushalt groß werden, werden Abitur machen, werden wahrscheinlich studieren. Wenn ich aus einem Haushalt komme, wo die Eltern vielleicht auf einer Gesamt- oder Hauptschule waren, nicht Akademiker sind, was auch immer, heutzutage würde man vielleicht bildungsfern sagen, wenn man so aufwächst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man ein sogenannter oder vermeintlicher Aufstiegserfolg wird. Und was aber dann gerne gezeigt wird in den Medien oder wer dann gerne interviewt wird, logischerweise Menschen wie ich, die dann repräsentieren, dass man es natürlich schaffen kann. Was da alles dahinter steckte, um quasi aus der direkten Migrationsgeschichte überhaupt aufs Gymnasium zu kommen, überhaupt studieren zu können, all sowas machen zu können, das ist eine individuelle Sache, die da passiert. Also es wird ja immer noch gerne so dieses Märchen erzählt, dass jeder theoretisch am Ende den Weg zum Abitur finden kann. Am Ende des Tages ist es natürlich völlig klar, dass es nicht passieren wird. Es kommt darauf an, wo man aufwächst, wie man aufwächst, welche Unterstützung man erhält. Und es fängt mit Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel, dass ich heutzutage meinem Kind bei den Englischhausaufgaben helfen kann, überhaupt bei den Hausaufgaben helfen kann, weil ich natürlich auch die Sprache spreche, ist ein Privileg. Und dann kommt nochmal hinzu, dass Migrationshintergrund ja auch nicht gleich Migrationshintergrund ist. Dass natürlich, wenn die Herkunftssprache türkisch, russisch, polnisch, keine Ahnung was ist, wird es anders angeguckt und dann wird anders mit einem geredet vor der Einschulung oder vor dem Eintritt in den Kindergarten oder während der Zeit in diesen Institutionen, als wenn es jetzt Schwedisch wäre oder Englisch oder Französisch. Das heißt, die Anmeldungen in Berlin für bilinguale Kindergärten explodieren, Wartelisten sind bis zum Gehtnichtmehr lang. Dabei haben wir Familien, die alle bilingual erziehen, bis zum gewissen Grad, und die sehen keine Förderung in ihren Kiezen. Das alles ist super politisch. Es ist super politisch, dass unsere Kinder ergonomische Schulranzen brauchen, weil wir kein Spindsystem in den meisten Schulen haben oder wie an unserer Grundschule, dass ein Ganztagsplatz meistens per Lotterie vergeben wird. Ja. Weil es natürlich nicht genügend Ganztagsplätze für eine gesamte Grundschule gibt. Und das kann nicht sein.
In dem Zusammenhang, wenn wir über das Politischsein an Elternschaft oder Mutterschaft oder Vaterschaft oder wie auch immer sprechen, ist es ja vielleicht auch interessant, dass genau diese Dinge durch die Corona-Pandemie eigentlich auch noch mal deutlicher geworden sind, allen klar geworden sind. Wie würden Sie das denn dann sehen, wenn zum Beispiel so etwas wie die Kindergrundsicherung so lange braucht, um beschlossen zu werden und dann, wenn sie beschlossen ist, die Kindergrundsicherung eben nicht so wie eigentlich angedacht?
Ich glaube, dass es in unserem Land eine Sichtweise gibt, wenn es um das Thema Armut geht, die sehr, ich weiß nicht, die erinnert mich fast an streng religiöse Menschen in den USA, dass Armut so sehr mit Faulheit assoziiert wird. Systemische Armut wird überhaupt nicht gesehen. Aus Armut irgendwie rauszukommen, ist fast unmöglich. Das ganze Problem mit der Armutsfalle, einfach nur Frau sein, ist schon fast eine Armutsfalle in diesem Land.
Ja, zumindest wenn man alleinerziehend ist, ja.
Richtig, vor allen Dingen auch als Alleinerziehende. Ein Christian Lindner kann straight up lügen und sagen, Alleinerziehende sollten mal irgendwie mehr arbeiten, so nach dem Motto, oder den Erwerbsanteil nach oben bringen, wenn das die Mütter sind in diesem Land, die am meisten arbeiten von allen Müttern. Wenn die Zahlen viel niedriger sind bei verheirateten Müttern. Das kann überhaupt nicht sein. Es ist so unfassbar, wie auch, und ich habe ja auch ein Kapitel über Frauentausch, und da fängt es ja schon an, unsere Wahrnehmung von Menschen, die wenig Geld haben oder in, weiß ich nicht, in Mietwohnungen leben, in bestimmten Gebieten, wie über diese Menschen geredet wird und wie schnell das mit Faulheit assoziiert wird oder mit Nichtwollen und dass jede Art von Hilfe, ich kenne das so wirklich nur von Republikanern in den USA, und ich finde das sehr krass.
Ich finde einen Satz in Ihrem Vorwort sehr interessant. Da schreiben Sie von dieser ewigen Scham, was Akzente, Essensgerüche und Vornamen angeht. Und ich finde den deswegen interessant, weil wir uns ja auch eigentlich zumindest in den aufgeklärten, sogenannten aufgeklärten Kreisen immer als multikulturelle Gesellschaft verstehen. Diversität ist wichtig und Emanzipation aus jeglichem Winkel sozusagen unterstützen wollen. Und dann gibt es aber doch genau das, was Sie mit ewiger Scham beschreiben. Wie erklären Sie sich eigentlich diesen Kontrast, auf den es am Ende ja dann doch wirklich hinausläuft?
Ja, diese Diversität, die soll auf der Vorderseite von Broschüren stattfinden und in den Kinderbüchern. Also am besten von einer weißen Autorin und einer weißen Illustratorin soll eine Multidiversitäts-, Integrations-, Inklusionsgesellschaft abgebildet werden. Aber die endet natürlich in dem Moment, in dem das eigene Kind davon angebliche Nachteile erfahren würde. Es wird aber auch so krasses Gewicht ab der ersten Klasse auf eine Performance der eigenen Kinder gelegt. Schule, weiterführende Schule, Empfehlung für die weiterführende Schule zu erhalten, nicht sitzen zu bleiben, Abitur zu machen. Dieser Druck ist so krass. Also wenn dieses Kind irgendwas schlechter als eine 2 schreibt, in diesen bestimmten Kreisen, dass dann alles verloren ist für die nächsten 20 Jahre.
Die Autorin Elina Penner über Migrantenmütter in Deutschland und Gummistiefel als Statussymbol.